diese Optik von heute kann man als Dokument kaufen, natürlich auf Englisch übersetzt, nicht wahr? Das Original ist Französisch, aber es kostet 1,50 $. Das ist also 6 Franken. Und das lohnt sich sehr. Das ist also ein kleines Büchlein von 127 Seiten. Traité de la Lumière. Dabei, weil ich das wieder gelesen habe, möchte ich noch etwas wichtigstellen, was ich das letzte Mal nicht ganz richtig gesagt habe. Also der Römer, der Ormaus Römer, hat zunächst für die Lichtzeit von der Sonne auf der Erde 11 Minuten gefunden. Und das ist natürlich viel zu groß, denn die heutige Zeit, die wir kennen, ist 8,3 Sekunden, also 8,3 Minuten, nicht 8,3 Minuten, also Sonne, Erde ist 8,3 Minuten, nicht 11. Das ist also ziemlich viel zu groß und da kommt eben noch dazu, dass man den Abstand Sonne, Erde gar nicht kannte. Die Sache ist aber natürlich so, das ist eine reine Zeitfrage. Man muss einfach lang genug messen, wie diese Jupiter-Satelliten laufen und ihre Zeit, ihre Verschwindungszeiten nicht gerade gegen die Uhr auftragen. Und dann muss das ja so, das wiederholt sich dauernd, dann kann man also diese Messung immer genauer machen. Und es ist also schon so, dass in dem Prinzip ja von Newton in der zweiten Auflage eben 9 Minuten angegeben wird, was dann schon ziemlich gut ist. Man hat das ziemlich bald korrigiert. Der Huygens gibt unabhängig der Lumière noch die Zeit von 11 Minuten an. Er selbst hat, man weiß nicht wie, die Sonnenparallaxe außerordentlich gut geschätzt. Er sagt einfach, nach seiner Auffassung sei der Abstand Sonne Erde 24 Erdhalbmesser. Und das gibt 154 Millionen Kilometer statt 150 Millionen Kilometer. Das ist also ein Fehler von 3%. Wie er das gemacht hat, sagt er nicht. Er sagt einfach, nach meiner Ansicht ist das so, aufgrund der Messungen und der Folge, dass diese Leute hatten also eine außerordentliche Nase. Der Newton hat ja auch die Dichte der Erde völlig richtig abgeschätzt. Gesagt, man muss also jetzt mal die Gravitationskonstante kennen, wie muss man halt die Erddichte kennen. Naja, die Erde ist auf der Oberfläche etwa 3, hat sie die Dichte 3 Fallgesteine, und nach innen wird das doch wohl dichter sein. Die Materie ist aber nicht so furchtbar kompressibel und daher ist so ein Wert zwischen 5 und 6, das ist der vernünftige Wert. Und also heute, wo man die Gravitationskonstante kennt, kann man das ja natürlich bei den Gravitationen bestimmen und dann die Erde 5,5 Grad so fix. Also das zeigt nur, dass von nebenbei diese Leute also noch ein konservatives Gefühl haben. Der Huygens ist ja wirklich neben Newton, der ist also etwa 15 Jahre älter, ist er ja der weitaus bedeutendste Mann gewesen. Auch ein sehr schönes Talent. Er hat also seine Sachen sind alle äußerst geschmackvoll gemacht und ohne Biborium. Mathematisch ganz sauber, er war ein großartiger Mathematiker, der also diese akademische Mathematik in einem so virtuosen Ausmaß beherrschte, dass die Erfindung der Differentialrechnung durch Leibniz hat ihn gar nicht imponiert erkannt. Erstens, die Prinzipien, die da zugrunde liegen, sind doch logisch überhaupt nicht gerechtfertigt, dass man da so durch Leibniz hat, dass das die Differentiale als aktuell relativ klein aufgefasst. Und das ist doch also logisch gar nicht gerechtfertigt, das kann man nicht. Die antike Mathematik, die daraus die Exhaustionsmethode ist doch logisch einwandfrei. Und nun konnte er überdies alle die Probleme, die diese damaligen Herren mit der Differentialrechnung lösen konnten, konnte er auch ohne Differentialrechnung lösen.
Dann gab der Abendkraft.
Und der erste hauptsächlichste Wert war natürlich, dass die Differentialrechnung im Linken eigentlich konnte also viel dümmere Leute als der Teufel jetzt dann Fragen, diese Fragen auch behandeln. Das war zunächst, denn es brauchte dann noch sehr lange, bis die Theorie so weit entwickelt war, dass man wirklich mehr konnte als diese Klasse. Nun, das Dritte ist im Jahre 1690 in Haag erschienen, und zwar heißt es Dritte für La Lune Bar CHDZ. Das heißt Christian Heukens de Zulichem. Zulichem ist eben der Baron gewesen, der Herrschaftsmitglied war. Und was war damals sehr üblich, dass man Werke, solche Werke in Initialen zeichnete? Das war eben auch besser möglich, weil es gab über eine Zensur und man konnte dann im Notfall immer sagen, was da wo das dann niemals geglaubt hat, aber das war dann nicht so leicht zu beweisen. Und so kann das durchaus, war das einfach auch das sehr charakteristisch, dass er also auch dieses also total harmlose Büchlein nur die Initialen zeigt. Er teilt im Vorwort mit, dass er das, was er in diesem Büchlein schildert, mit diesem Treffen, dass er das schon 1678, also vor 12 Jahren, in der Pariser Akademie vorgetragen habe und dass er seither nichts Wesentliches dazugefügt hätte, außer dass er die Struktur des Doppelspates mit Konfiguratur ist und bestellt, wie er sich das vorstellt, dass es keine Spekulativ ist. Und dann hat er noch den Blick, was auf der Quarzdoppel trägt. Das sind dann auch die Welt. Das sind vielleicht einzige neue Sachen. Dass er alles das, was da drin steht, sonst gewusst hat, das können der Kassiden, der Römer, der Dölanier, die alle bei diesem Vortrag in der Akademie anwesend gewesen sein sollen. Die Publikation hätte sich so verzögert, weil er eigentlich die Absicht gehabt habe, diese Sache ins Lateinisch zu übersetzen und es dann auch sprachlich noch mehr zu polieren, und da ist also auch natürlich nur so, wie er die Vortrag habe, aufgeschrieben sei. Er hätte es dann gerne mit noch weiteren optischen Abhandlungen zusammen in einem Buch herausgegeben, aber das sei dann nicht zustande gekommen. Diese anderen Sachen hätten ihn dann eigentlich nicht mehr interessiert und dann sei das halt so liegen geblieben und jetzt habe er sich einfach entschlossen, den französischen Text, damit das einmal draußen sei. Da sieht man eben auch den Grandseigneur, das ist für heute ganz charakteristisch, er hatte gar keine Prioritätswahl, so ist die Leute nicht haben. Er weist schon darauf hin, dass der Januar 78 von 500 Zeugen davon den Aussichtern die Großzügigkeit festgestellt. Er hat es natürlich auch nicht nötig, denn er braucht eben keine Stille. Er war wieder Descartes, ein Ungekommister. Aber der Descartes war gar nicht so. Und man muss also sagen, dass er heute halt stift in der ganzen Zeit durch seine ungemein sympathische Art, die er mit allen Leuten verkehrt, die er nicht direkt zuerkennen lässt, stieg er also ganz gewaltig heraus. Und der Barockgelehrte ist also in der Regel ein fürchterlich streitsüchtiger Mensch. Das waren alle auch die Philologen, ich sage, der Behütliche, der war also, das ist der größte Rezist, ich sage, der Zeit, der also ganze klassische Positionen herausgefunden hat, also die Griechen, der sie eigentlich gebaut waren, er hat auch das die moderne Altertumswissenschaft begründet, und das war ein fürchterlicher Streithahn, der auch aus allen möglichen Gründen alles geöffnet hat, wenn er also, er war dann eine Zeit lang Master und Trinity in Cambridge, kann man rein grauenhaft haben. Zum Teil durchaus mit Rechte, das war so ein altes Kloster, diese Fellows hatten zu Gründe, hatten verkaufen, haben das Geld gezogen, das wollte er gar nicht haben, das fand ich ganz gemein, dass man sich also plagen kann.
Und dann wurde er kaltgestellt und dann gab es wirklich eine politische Parade. Der Kanzler mit, da hat er nicht eingreift und dann ist die König und das war also ein Jahr. Das kann man nicht einfach nicht machen. Also das war alles so. Da gibt es noch immer. Die waren nicht mehr.
Nun, er steht dann fest, und das ist charakteristisch und damit diese Zeit, dass die Deduktionen, die er nun machte, weniger sicher sein unter dem Krieg. Denn es werden eben die Voraussetzungen nicht an den Folgerungen geprüft und ausschließlich. Und auf diese Weise gelangt man nur zu Wahrscheinlichkeiten, die oft an Sicherheit grenzen. Das war also den Leuten völlig bewusst, dass jede empirische Wissenschaft letzten Endes immer nur die Aussagen jeder empirischen Wissenschaft sind letzten Endes nur Wahrscheinlichkeitsaussagen, die vielleicht auch eine sehr große Wahrscheinlichkeit haben können. Das wurde also von diesen vielen Autoren immer betont. Später hat man das etwas vergessen. In Russland ist es so, dass wenn man das sagt, ist man ein Hexer und gehört also zu den idealistischen Pseudokantianern, die solche Sachen sagen. Ich habe das selbst gehört von dem Dorfizek, der hat gelügt in 64 gegen Feinmeier und gegen ein christliches Kant, das gehört die ethische wissenschaftliche Aussage, dass wir die Wahrscheinlichkeitsaussage gibt. Ich habe also gelügt gegen den Feinmeier. Das ist also kantianisch. Was es überhaupt nicht ist, denn der Kant hat genau das Gegenteil gemacht. Der Kant hat eben gemeint, er könne beweisen, dass die wissenschaftlichen Aussagen keine Wahrscheinlichkeitsaussagen sind, weil sie am Prinzip a priori. Das war gerade der Kant, wollte den kritischen Einwand nicht treffen. Es ist sehr merkwürdig, dass man also in Russland dann noch, also den Kant überhaupt nicht begreift und genau das Gegenteil interpretiert. Aber das liegt in der Natur zu sagen, das sind ja gar keine Sachen, die Leute glauben, sondern das sind eben Lehren, die man verkünden muss, nicht wahr? Und das sind so Dogmen, die man einfach sagt und dann ist es ja auch vollständig wurscht, dass wir keinen Sinn haben. Er meint, also er steht dann noch fest, dass er also nicht alles erklären kann, was er gerne erklären möchte, vor allem kann er eben die Frage nicht. Das ist das Problem, was er hat. Nun, in diesem Kapitel stellt er dann fest, es ist bekannt, dass das Licht sich gerade in uns ausbreitet und dass die bei der Reflexion und Einfallsreflexion und Reflexion nicht gleich sind. Er ist überzeugt, dass das Licht eine Bewegung sei, denn Feuer und Flamme, die strahlen Licht aus und die bestehen ja aus der schnelllebigen Teil. Es ist auch so, dass die Hitze, die schmilzt ja dessen Körper, das heißt, das muss ja nicht so sein, dass man das auch in Bewegung gerät, ja man kann sogar noch Dampf in der Hitze und andererseits erzeugte das Licht im Brennspiegel, erzeugte der Hitze, da kann man auch noch anzünden im Brennspiegel. Und diese Idee, dass das Licht eine Bewegung sei, ist für heute fundamental bei rein Kartesianern, denn man muss eben die ganze Physik auf die Lehre von der Bewegung zurückführen. Für Descartes ist ja die Mechanik die Lehre von der Bewegung, die hat ja keine Kraft gegeben. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann kann man überhaupt nichts erklären, so meinen. Und das hat man ja in einem gewissen Sinne, das ist 19. Jahrhundert, gemeint, man wollte ja auch die Elektrizität nicht mathematisch erklären. Obwohl natürlich die Kraft nicht war, die haben die Kartesianer ja dann auch gelehnt, diese Dämmkräfte, weil die ja schon nicht mechanisch erklärbar sind. Und insofern ist dann schon in mythischer Mechanik keine im klassischen Sinn rein mechanische Theorie. Gut, er stellt dann fest, dass es auffällt, dass das Licht, dass Lichtstrahlen sich nicht bringen können, ohne sich zu stören. Man kann also auch zwei Lichtstrahlen entdecken. Ich kann Ihnen da Licht zustrahlen und Sie wieder Lichtstrahlen und diese beiden Strahlungen stören sich nicht. Das heißt, man sieht sich eben gegenseitig. Und Das spricht dafür, dass das nicht keine Innovation von irgendeinem Stoff ist, denn dann würden ja diese Teilchen zusammenstoßen und sich jederzeit rollen, sondern die Lichterscheinung erinnert an den Schall, der auch diese Eigenschaft hat. Und eben, dass das Licht keine Geschwindigkeit hat, dann wird man der Höhle. In der Folge redet er dann dauernd von Wellen, von Ohren und Ondulationen. Aber diese Wellen, von denen Huygens redet, das sind gar keine Wellen in unserem Sinne, sondern das sind Pulse. Nämlich die Welle, das ist, wenn man hier also ein Zentrum hat, dann macht das irgendwie so und dann gibt es von hier so eine Kugel, die sich ausbreitet. Aber das ist eine Kugel, dahinter ist nichts und davor ist nichts. Und da pflanzt sich diese Störung aus der Kugel vor. Und er zeichnet dann also eine Kerze, das ist ein schönes Bild, also eine Kerze. Und da gehen nun da nehme ich verschiedene Punkte und da gibt es also in diese Punkte, von diesen Punkten gehen überall diese Kugelwellen aus, so wird das gezeigt. Und dann sagt er, wenn ich da so einen Punkt nehme, gehen also hier diese Wellen aus und diese Punkte gehen diese aus, die sind auf dem Bild äquidistant gezeichnet. Aber es ist nicht gemeint, dass diese Pulse äquidistant sind, sondern im Gegenteil, die folgen sich total unregelmäßig. Wenn diese Kreise hier äquidistant erscheinen auf dem Bild, dann ist, soll man sich vielmehr vorstellen, dieses, das und das ist derselbe Puls, nur in äquidistanten Zeitabständen gezeichnet. Es ist also sehr charakteristisch, dass in dieser Lichttheorie der Begriff der Periodizität überhaupt nicht vorkommt, was für uns, für eine Wellentheorie doch das Entscheidende erscheint. Und daher konnte er natürlich auch die Farbe nicht begreifen. Und nun will er erklären, wie so Pulse sich fortpflanzen. Und das stellt er sich so vor, der ganze Raum ist von Äther erfüllt und das sind so vollkommen elastische Kügelchen. Und wenn die nun zusammenstoßen, dann, weil sie elastisch sind, pflanzt sich das so fort. Und wenn man also hier, die berühren sich alle praktisch, wenn jetzt hier ein Kügelchen draufstößt, dann läuft dieser Puls hier durch. Wenn man hier ein zweites Kügelchen von hier auch draufstößt, dann läuft dieser Puls in diese Richtung hindurch und diese beiden Bewegungen gehen in der Tat völlig unabhängig voneinander. Das ist also das Modell. Und überhaupt wird nun sehr viel über diese Sachen, diese, wie man sich das mechanisch vorstellt, geredet, obwohl das natürlich erstens falsch ist und zweitens gar keine wesentliche Rolle spielt, aber man wollte eben immer alles noch erklären und das heißt durch ein mechanisches Modell darstellen. Und nachdem er dieses nun festgestellt hat, sagt er nun, formuliert er nun das Huygensche Prinzip. Und das Huygensche Prinzip, das lernt man immer und sagt, das sind die Kirchhoffsche Formen, das ist aber Unsinn, sondern was ist denn dieses Prinzip, wenn man hier eine Wellenfront hat, dann kann man sich vorstellen, dass von allen Punkten der Wellenfront wieder solche Pulse vorausgehen, dass, und diese Pulse, da soll man nun die Enveloppe nehmen. Und die Enveloppe ist dann die neue Wellenfront. Die hört natürlich hier auf und die hört sich auch auf, da gibt es keine Enveloppe mehr. Denn ein Einzelimpuls ist sozusagen immer unendlich schwach. Aber diese Front entsteht ja dadurch, dass an der Enveloppe unendlich viele Einzelimpulse zusammenwirken. Und Sie sehen, das ist genau die gleiche Überlegung wie die bei Descartes. dass der Regenbogen dadurch entsteht, dass am Ort des Bogens unendlich viele Strahlen zusammenwirken. Das ist wieder dieses Prinzip der Kaustik. Nun, dieser Satz ist ein rein geometrischer optischer Satz und in diesem Sinne ist die Höchensche Optik keine Wellenoptik, sondern reine geometrische Optik. Denn diese Wellenflächen sind nichts anderes als die Eikonalflächen oder die charakteristische oder die Prinzipalfunktion von Hamilton. Das heißt eben, wenn man von der Wellengleichung ausgeht, dann sieht man eben die I, S gleich U und man streicht die zweiten Ableitungen und dann bekommt man die Gleichung Gradient S Quadrat gleich K Quadrat und diese Gleichung, das ist die Hamilton-Jacobische Gleichung der Mechanik und die Flächen S gleich Konstanz, das sind diese Pulse, von denen diese Pulsflächen, von denen heute reden. Und diese Arme-Lotter-Konstruktion ist eben der Ersatz, den man in der Mechanik lernt, dass eine allgemeine Lösung dieser Gleichung immer die Enveloppe einer Schar von geeigneten vollständigen Lösungen dieser Gleichung ist. Das ist der Satz. Das ist ein Satz über lineare Differentialgleichung, partielle Differentialgleichung erster Ordnung, der an sich gar nichts inhaltlich erfüllt. Das Mechanik wäre es aber in der Mechanik geprüft worden. Und die heutige Mechanik. Optik ist also eigentlich eine Form der geometrischen Optik. Erklärt nun mit diesem Höchenschen Prinzip, das können Sie sich alle selbst überlegen, das Reflexionsgesetz, das folgt, wenn man das so macht, nicht wahr? Und wenn man annimmt, dass die Geschwindigkeit, mit der diese Pulse sich ausbreiten, eine Geschwindigkeit im Vakuum dividiert durch den Brechungsindex, dann folgt auch das Brechungsgesetz mit Hilfe dieser Arme-Lotter-Konstruktion. Er kann also mit seinem Modell das Brechungsgesetz erklären, wobei nun bei ihm, anders als bei Descartes, die Geschwindigkeit im Medium kleiner ist als in der Luft. Und das entspricht genau der Fermatschen Hypothese und er zeigt auch, dass eben er schweißt auch darauf hin, dass das der Fermatschen Hypothese entspricht und leitet dann noch einmal in einer etwas verkürzten Form, denn der Fermat hat natürlich sein Minimalprinzip auch vor der Differentialrechnung erfunden. Weshalb immer diese Rechnungen etwas mühsam werden, nicht weil er nach einem normierten Kalkül hatte. Er leitet das dann auch noch einmal ab, weil er sagt, Formen bei der Differentialleitung bei Fermat steht erstens für die Differentialleitung und zweitens ist es schwer verstehen. Da steht im zweiten Buch, im dritten Buch, im vierten Buch wird dann noch die Brechung des Gewichtes in der Luft behandelt. Das heißt also, in der Luft ändert die Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit kontinuierlich, nicht weil die Luft dünn ist, ist sie größer und die Luft dünn wird wieder langsam. Und dann werden diese Overloppen werden so gekrümmt, nicht wahr? Und das gibt dann gekrümmte Strahlen. Das hat die Leute immer sehr interessiert wegen der Astronomie, weil einmal die Sternhöhen. Die muss man ja korrigieren auf die entsprechende Liste. Da ist dann natürlich auch ein Turm gezeichnet, nicht wahr? Und von oben so den Turm wird gleich eine Lampe und da gibt es so Licht, da hat sie diese Kugel gezeichnet, nicht wahr? Und dann wird man einfach so. Das können Sie also alles da abgebildet sehen. Der schwierigere Teil der Mathematik, soweit er so viel braucht, ist in einem Anhang von Riesen. Das ist das. Das sind da keine Kugeln mehr. Das sind so Türme und so. Das ist kein Mensch, was das betrifft. interessanteste und genialste Kapitel ist nun die Abhandlung im fünften Buch über den isländischen Kampfsport. Der Bartolinus, das war ein Nobel und ein Schweden, der hat also zuerst diesen Kampfsport beschrieben, der also Doppelmärchen ist, das ist für alle nicht. Und das ist der isländische Kampfsport. Und Heuvel hat nun diese Doppelgründung erklärt. Nun, es ist klar, dass er keine Theorie mehr in den Sinn hat, sondern das hat er im Wesentlichen erraten, wenn man das machen muss. Er hatte enormes Glück, weil der Kalkspat ist ein einachsiger Kristall und in einem einachsigen Kristall, der heißt, er hat eine Symmetrieachse, da ist ja das Ellipsoid, das ist das Index-Ellipsoid, also das Ellipsoid, wenn die Hauptdirektivitätskonstante Y heißt, ist es das Ellipsoid x² plus Y gleich 1, das ist der Gleichung eines Ellipsoides. Und dieses Ellipsoid heißt man das Index-Ellipsoid. Und wenn natürlich zwei Hauptdirektivitätskonstanten gleich sind, ist das ein Rotationsellipsoid. Und das hat dann zur Folge, dass das, was man die Strahlenfläche nennt, wiederum auf ein Ellipsoid führt. Sonst ist das nämlich eine allgemeine gewickelte Fläche vierten Grades und die kann man nicht erfahren. Das wird ganz ausgeschlossen. Nun, so bald am Rat der Partys hat er wenig gemacht. Er war ganz sehr schlau, der hat es dann nicht gemacht. Aber zunächst, ich meine, da muss man manchmal sehr viel mehr wissen, als der Heuvels wusste. Nun, der Kalkspat, wenn man so einen Kalkspatkristall hat, dann ist das also so, wie Sie wissen, ein Rhomboeder, nicht wahr? Diese Flächen, die sind alle gleichwinklig, die sechs Flächen, und es gibt also hier stumpfe Winkel und hier gibt es spitze Winkel. Und es gibt nun zwei dieser Ecken, die gegenüberliegen, sagen wir die und die. Und da stoßen drei stumpfe Winkel zusammen, währenddem an allen anderen Ecken, da stößt ein stumpfer Winkel und zwei Spitzenwinkel zusammen. Und dann kann man sehr leicht zählen, dass es also richtig kommt mit dem. Nun, die charakteristische Ecke, die ist also, da haben wir die, wo drei stumpfe Winkel zusammenstoßen. Nun, Heuvels, er hat diese stumpfen Winkel viel genauer gemessen als der Bartolinus. Das prägt er also vor, nicht wahr, dass er das auf diese Daten hat er genauer gemessen. Und zwar hat er die gute Idee, dass man natürlich nicht diese Winkel messen soll, das kann man nämlich gar nicht. Sondern man soll die Winkel zwischen den Flächen messen, das kann man durch Reflexion. Man muss die Fällen, man muss reflektieren und dann schauen, diese Winkel. So kann man das viel besser messen. Und da war er sehr geschickt und konnte also auf die Minute genau diese Winkel messen. Die Stufenwinkel sind, glaube ich, etwa 105 Grad. Also, das kann man heute nachlesen in den Büchern. Und nun hat er also bemerkt, dass es eben eine Doppelbrechung gibt. Es gibt einen ordentlichen und einen außerordentlichen Strahl. Und jetzt sagt er einfach so. Unsere Vorstellung ist ja die, dass wenn man so einen Puls hat, dann pflanzt sich dieser Puls auf einer Kugel fort. Und der ordentliche Strahl, wie man weiß, der benimmt sich bei der Brechung genauso wie nicht wahr? Das heißt, wenn man also eine Kalkspatoberfläche hat und man strahlt hier Licht ein, dann geht der eine Strahl einfach so durch, wenn das senkrecht bleibt, aber der andere, der wird so gebrochen und das ist eben der außerordentliche Strahl.
so, das wissen Sie alle. Das ist also der ordentliche Staat, das genauso ist. Nun ist die Frage, was passiert mit dem außerordentlichen Staat? Da hat er gesagt, ja, was ist, ich meine, das ist so typisch, nicht, dass ich die Zeit flächen. Das nächste zu Kugel ist natürlich das Elixum. Also man könnte sich doch vorstellen, dass der zweite Strahl, der pflanzt sich eben nicht auf einer solchen Kugel fort, sondern auf einen Ellipsoid. Dann wäre das also so, wie man das hat, dann pflanzt sich das wirklich auf einen Ellipsoid fort. Nun, dieses Ellipsoid, das sieht also, das sind die Fortpflanzungsrichtungen verschieden, das sind so. Das ist natürlich irgendwie mit dem Kristall verbunden. Und nun stellt Heuchens fest, dass weil diese Ecke an dieser Ecke drei gleiche Winkel zusammenstoßen, zeichne das so projiziert. Also das, ich schaue schon auf die Ecke, nicht wahr, auf das Ding kommen so heraus. Da stoßen also diese drei gleichen Stufen Winkel zusammen. Dann ist es so, dass wenn ich eine Achse nehme, die sozusagen in der Mitte von dieser Achse, von dieser Ecke läuft, also die Achse, das ist eine dreizeilige Symmetrieachse, weil ja diese drei Winkel gleich sind. Also hat der Kristall hier eine dreizeilige Symmetrieachse. Wenn man nun eine Ellipsoid hat und das soll eine dreizeilige Symmetrieachse machen, dann muss es überhaupt eine Symmetrie, rotationssymmetrisch sein, diese Achse. Denn ein Ellipsoid, wenn es nicht rotationssymmetrisch ist, nur eine Achse, dann ist die Achse immer zweizeilig. Das sind die Halbachsen. Dieser Schluss ist völlig richtig, punkttheoretisch korrekt, nicht wahr? Also die Leute waren ganz bescheid. Und daraus schließt er also, dass das Ellipsoid, das liegt also, es ist ein abgeplattetes, das ist nicht ganz zeilig. Das liegt also so, ich kann es nicht zeigen. Ich zeige das so symbolisch. Was ist dann mit Achse? Nicht? Also das ist die dreizählige Achse. Damit, das verstehen Sie schon. Nun, das kann man prüfen. Und jetzt kann man zunächst einmal das Kristall so abschleifen. Es wird auch beschrieben, wie man das macht. Der Kalkspat, der lässt sich nämlich schlecht polieren, das ist bekannt. Und das stellt fest, das Beste geht, am besten geht es, wenn man das auf einer markierten Glasplatte mit ganz feinem Quarzsand schleift. Dann kann man, wenn der Sand mit Wasser zusammen sehr fein ist, kann man also eine Oberfläche bekommen, die fast durchsichtig ist. Man sieht schon gut, aber ein wenig matt ist sie doch. Und dann soll man sie noch mit etwas Eiweiß abreiben, nicht da, damit sie ganz glänzend und wunderschön sind. So macht man das. Und seither macht man das immer so. Und jetzt, wenn man das Licht hier so durchschickt, dann wird passiert gar nichts, man beobachtet keine Durchdringung. Und daraus und überhaupt aus dem Verhalten dieser Strahlen schließt er nun so, es gibt also zwei Ausbreitungsflächen. Eine ist ein Ellipsoid, und zwar ist diese Achse, die Symmetrieachse, ist ein abgeplattetes Ellipsoid, das ist die eine Ausbreitungsfläche. Die andere Ausbreitungsfläche ist eine Kugel, die hier und hier das Ellipsoid berührt. Und das ist die Ausbreitungsfläche des außerordentlichen Strahls, und das ist die Ausbreitungsfläche. Und das Achsverhältnis des Ellipsoids, das heißt auch das Verhältnis dieses Durchmessers zu dem, nicht wahr, das bestimmt er nun experimentell, indem er eben diese Brechungsverhältnisse studiert und stellt also fest, dass der Brechungsindex eben hier sehr viel größer ist als hier. Das ist ein bedeutender Unterschied. Die Zahlen werden in Brüchen angegeben, wie 5 Drittel und dergleichen. Er stellt also fest, dass der Brechungsindex des Kalkspates überhaupt viel größer ist als der von Quarz oder Glas. Oh ja,
Wasser mitmacht, hat 4/3 klar, hat so das Glas, das man damals hatte, hat 3/2 und das ist also noch. Klar, Wasser nicht, das weiß man 1,33333. Nun, wenn man jetzt das macht, stellen wir uns vor, das sei diese Oberfläche. Und wir untersuchen jetzt nur den außerordentlichen Strahl und diese soll nun nicht gerade so in dieser Achse sein. Dann, wie sieht das aus? Dann haben wir also hier diese Ellipsoide, die sich von diesen Punkten, ich zeige das jetzt hier übertrieben, dann zeige ich das aus. Was sind diese Ausbreitungsflächen? Dann ist es so, da muss man die Enveloppe machen, das ist die Wellenfront, die entsteht. Ist natürlich genauso wie vorher eine Ebene. Parallel, nicht bei der Lichtschall fällt so ein, die Wellenfront sind so, die bleiben natürlich auch eben. Aber das Licht, das von hier geht, das läuft von hier bis hier. Das heißt, das ist die Strahlrichtung. Daraus sieht man, das macht natürlich das hier auch. Von hier bis an die Tangentialstelle. Das heißt, wenn also das Licht hier so einfällt, dann läuft es so. Wenn man also hier einen Lichtstrahl ausgeblendet hat, dann kommt der Lichtstrahl hier hin. So verschoben heraus. Währenddem natürlich der ordentliche Strahl, der läuft unverschoben durch, und das gibt man diese beiden gegeneinander verschobenen Bilder. Und aus der Größe der Verschiebung kann man dann, also wenn man das mit verschiedenen Orientierungen der Fläche macht, kann man also die Dimension dieses Zweifels ausbreiten. Das ist also alles ganz prima, und zwar genügt es, die normale Inzidenz zu betrachten. Und betrachtet die auch gut. Wenn man nämlich Schiefheit nennen lässt, wird es auch viel kommen. Aber das ist also diese Erklärung mit diesen beiden Ausbreitungen. Nun, da Sie wahrscheinlich, in Italien haben wir keine Optikvorlesung, in der Optik pflegt man natürlich diese Sachen also zu beschreiben, zum Beispiel, was man heute beschreibt. Das gehört also heute nicht mehr zum Kursus, leider Gottes, aber man kann eben nicht mehr alles. Ich kann eben nicht alles unterrichten, man muss sowieso nur Auswahl treffen. Und die einen, die wissen etwas über Kristalloptik, aber ich glaube also, dass die meisten von Ihnen das nicht mehr geben werden, die haben das geht. Darum möchte ich ganz kurz beschreiben, wie man das heute nun erklärt und was das ist, diese Ausbreitung. Und das mache ich so, man muss natürlich die Maxwell'schen Gleichungen haben, wenn man das heute machen will. Wirklich deduzieren kann man es nicht, den der Fresnel hat es zwar schon, auch schon gemacht, aber das ist so mit einer pseudomechanischen Theorie, wo man die mechanischen Gleichungen nur teilweise löst und teilweise rät man dazu. Und er hat eigentlich die Sache zunächst, die Formen, die man herausbekommen soll, erraten, und dann hat er nachher die Mechanik so misshandelt, dass er das Gewünschte herausbekam. Das hat dann die Leute sehr gestört. Und der McCulloch, also der Fresnel, das war 1820 folgende, hat er seine Sachen gemacht. Der McCulloch, das war 1838, und der von Neumann, in Königsberg hat das gleichzeitig auch im Wesentlichen gemacht, wobei freilich der Kulak dann auch die Theorie der anisotropen Medien mit seiner Theorie behandelt hat. Was der Neumann und der Kulak aufgeschrieben haben, das war nichts anderes als die Maxwell'schen Gleichungen. Also für ladungsfreie Räume, das waren die Maxwell'schen, die haben das nicht herausbekommen. Der Neumann, das ist der Gründer nicht an der Königsberger Theorieschule, wo also auch Sommerfeld herkommt.
Das war eine ganz, ein ganz großes geistiges Zentrum des Königsberg und ist jetzt natürlich total zerrichtet worden. Aber damals war das ein Außenposten der preußischen Kultur, denn das ist ja Preußen. Preußen ist ja eigentlich nicht Brandenburg. Sondern wenn man Deutschland hat, nicht wahr, dann war also hier da das Brandenburg und dann kam dahinter Pommern und das gehörte zunächst nicht dazu und dann kam hier Preußen. Das heißt dann heute Ostpreußen, weil man das Pommern, das hieß man dann Westpreußen. Und die Markgrafen von Brandenburg waren also hier und zwar zunächst in Brandenburg. Das ist irgendwo hier und dann, nachher haben sie die Hauptstadt Kirchen verlegt, weil ich nach Berlin, das ist dann der polnische Korridor, nicht wahr, gewesen, einstmals zur Kriegszeit. Und dann hier ist eben Preußen die Königste. Und dieses Preußen, das war zunächst eine deutsche Ritterordensgründung. Und die deutschen Ordensritten sind dann unter polnische Oberhoheit gelangt. Und der Kurfürst von Brandenburg hat dann das Herzogtum Preußen bekommen als polnischer Vasall. Und das war so bis ins 17. Jahrhundert. Dann hat er diese Vasalität abgeschüttelt und zugleich beim Kaiser erreicht, dass er König von Preußen wurde. Und seither haben sich die Kurfürsten von Brandenburg König von Preußen genannt. Daher meint man jetzt Preußen sei das, das ist aber völlig unsinnig. Preußen ist nur das, genauso wie die Maria Theresia heißt Königin von Ungarn. Da meint kein Mensch Ungarn das sein müsste. Aber sie war ja nur Erzherzogin von Österreich, war aber Königin von Ungarn. Und so war er Kurfürst von Brandenburg und König in Preußen. Und das war also diese Außenposten, nicht wahr? Da gab es Dresden und da gab es alle diese großen Leute, der Heber kommt aus Königsberg, kommt alle dort her. Und das ist also dann, nicht wahr, in dem tausendjährigen Reich, ist das dann total zerstört. Und der Kant war natürlich hier und ich habe als Student also zu Schleuderpreisen die Werke Kants kaufen können, weil der Kassierer Verlag, der war wütend, der diese Werke gemacht hat. Der hat dann den Verlag liquidiert und hat sich gefunden nach London und da konnte man also den Kant spielen. Ich kaufe 50 Mark schöne Kantbände. Und Kant hat dann geschrieben von dem Frieden, ich war im Hauptsache. Nun, das ist nur zu diesem Neumann. Das ist die Spätere. Also heute machen wir das mit der Leipzigischen Theorie. Da schreiben wir also zunächst hin, ein anisotropes Medium, DI, das sind die Komponenten, ist Epsilon I, das wissen Sie alle, nicht wahr? Epsilon sind die Hauptelektrizitätskonstanten. Dann haben wir die gleichen Rotation H weniger D Punkt gleich 0 und Rotation E plus H Punkt gleich 0. Divergenz D gleich Divergenz A gleich 0. Ich setze natürlich die Lichtgeschwindigkeit 1. Damit wir diese Sache los haben. Wir nehmen an, dass wir keine Variabilität haben, die setzen 1, wie man das immer tut. Weil sonst wird die Sache nur viel zu kompliziert. Jetzt wollen wir uns noch an Folgendes erinnern. Die Energiedichte ist 1/2 dE plus H Quadrat. Das ist hier alles. Gut, ich nehme nun an, dass alle Felder mit I und I Kx, weniger I Omega T, laufen und dass diese Abhängigkeiten setze ich hier ein. Und verstehe dann im Folgenden unter D und E die Amplituden. Das sind dann Zahlen. Da bekommen wir algebraische Gleichungen. Und wenn man das anschaut und dieses Minuszeichen und so weiter, dann sieht man, dass die Gleichungen so, ich lasse die Pfeile weg, Vektoren sind, das ist alles Vektoren. Das Vektorprodukt von dem plus Omega D ist 0 und das Vektorprodukt
von E und K weniger. Omega H.
Das Minus und das Plus, das kommt nur davon her, weil hier ein entgegengesetztes Zeichen steht als 4. Warum dreht sich das wirklich um? Und dann haben wir natürlich diese Gleichung KB gleich KH gleich 0. Das heißt, B und H stehen senkrecht auf der Fortpflanzungsrichtung K. Richtig? Nun, wenn man diese Gleichungen hat, dann kann man diese Gleichung skalar mit E multiplizieren, dann bekommt man das Dreierprodukt EKH und das ist gleich Omega DE. Und wenn man das hier macht, dann bekommt man mit H multipliziert, dann bekommt man das Dreierprodukt so und das ist gleich plus, Entschuldigung, statt Komponierungszeichen, das ist richtig. Das ist plus Omega A Quadrat. Und nun sehe ich, dass diese beiden Terme entgegengesetzt gleich sind, denn das Dreierprodukt kehrt das Vorzeichen um, wenn man zwei Vektoren vertauscht. Und daraus folgt sofort, wenn ich vergleiche, dass H Quadrat gleich D mal E ist. Das heißt eben, die elektrische und die magnetische Energie sind gleich. Also das sind alles ganz elementare Rechnungen. Nun wollen wir fragen, wie sind diese Lösungen? Das mache ich so. Man kann nun zwei Typen von Lösungen betrachten. Das eine ist, wenn Sie wollen, der kartesische Fall und das andere ist der Fermatsche Fall. Das heißt, das eine Mal betrachtet man K. Das andere Mal betrachtet man die Fortpflanzung der Energie. Nicht? Das sind die beiden Möglichkeiten. Also ich kann entweder betrachten K oder ich kann betrachten den Poynting-Vektor E mal H. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ferner, um die Sache bequem zu machen, setze ich DE gleich 1, das ist dann auch gleich H. Das ist eine Normierung, denn die Gleichungen sind linear homogen und ich kann daher das immer machen. Das ist einfach eine Normierung, damit man die Formel etwas mitgebracht hat. Nun, dies ist eine Gleichung eines Ellipsoids. Und zwar betrachte man in diesem Falle, ist es so, DH und K bilden ein Rechtskreuz. Das sieht man sofort aus diesen Gleichungen. KH gibt D, nicht wahr, bis auf den Faktor Omega. Und D steht senkrecht auf K und D und H steht senkrecht auf K. Das heißt, K und H stehen aufeinander senkrecht und D steht senkrecht auf den beiden, nicht? Daher bilden die ein, die sind also aufeinander senkrecht. Dagegen ist D nicht senkrecht auf E. Ist nicht senkrecht auf K. Denn es ist die Divergenz von E natürlich nicht null. Die Divergenz von D ist null. Das heißt, es ist eben K E. Was bedeutet das? Ja, ich will vielleicht noch rechts. Wie noch von rechts. Nun, wegen diesem ist es natürlich so, wir wissen hier schon, aha, es ist natürlich E und H sind auch senkrecht. Nicht? Das folgt aus der Gleichung KE gleich H. Also das ist natürlich hier, diese Sachen sind gleich, aber ich betrachte nun Folgendes. Es ist E, H, die sind ja aufeinander senkrecht und S ist auch senkrecht. Die bilden wieder, sind aufeinander senkrecht. Nicht? Dagegen ist D nicht senkrecht auf K, auf S.
das ist genau gleich wie vorher, da besteht kein Grund, das kann auch kein Grund. Dagegen ist D natürlich senkrecht auf H, das haben wir. Sie sehen, das ist völlig dual. Nun, ich schreibe hier als unabhängige Variable die Gleichung so, Summe dy Quadrat durch Epsilon y. Und hier schreibe ich die Gleichung Summe Epsilon i mal dy Quadrat. Das ist natürlich auch eins, das ist dasselbe. Es geht nicht dick. Das ist einfach die Gleichung hier, nicht? Nun, was bedeutet diese wunderbare Gleichung? Wollen wir vielleicht zunächst hier. Ich könnte es machen, das ist genau dasselbe. Die Überlegung ist jetzt identisch auf beiden Seiten. Es genügt es auf beiden Seiten zu machen, zum Beispiel. E, der Vektor E muss liegen auf diesem Ellipsoid. Fern muss der Vektor E liegen, auf, weil E und S senkrecht sind. Auf dieser Ebene senkrecht auf S. Das ist eine Ebene im E-Raum, die durch den Nullpunkt geht und senkrecht auf den Pointing-Vektor S steht. Und das ist ein Ellipsoid und den Ursprung. Und auf beiden müsste also der Vektor E liegen. Muss in dieser Ebene liegen und er muss auf der Endpunkt muss auf diesem Ellipsoid liegen. Natürlich, dann heißt das Folgendes, man schneidet dieses Ellipsoid mit dieser Ebene und bekommt eine Schnittellipse. Und dann muss der E-Vektor ein Vektor sein in der Schnittellipse. Kann die Schnittellipse nicht sein. Ein Ellipsoid, wenn Sie das durch eine Ebene schneiden, auch wenn es dreiachsig ist, hat natürlich immer eine Ellipse als Schnitt. Dann muss also E irgendwie, das sind die Hauptachsen, auf dieser Schnittellipse. Zum Beispiel. Nun, was können wir über D sagen? Nun, D ist wegen dieser Gleichung bis auf einen Faktor 2, den ich Ihnen billig gebe, Sie können ja das noch durch 2 dividieren, rechts und links. Das ist also genau gesagt dw. Das ist also diese Ellipse. Das ist einfach nichts anderes als 2. Elektrisch, nicht? Das ist die doppelte elektrische Energiedichte, nicht? Und da, was da hier steht, ich habe geregelt 1 gesetzt. Dann ist das also dW elektrisch nach dEi. Was ist dEi? Ist klar. Und diese Bildung, das ist natürlich die flächennormale Ergebnis. Dieser Vektor E hat die Richtung der Fläche normal. Das ist immer so, wenn man eine Fläche f von x gleich 0 hat, das ist eine Fläche, dann ist der Gradient von f, das ist ein Vektor auf der Fläche normal. Also hat D die Richtung der Fläche normal. Nun, wenn Sie natürlich diese Schnittellipse betrachten, dann liegt D irgendwie räumlich, aber wenn ich das orthogonal auf die Schnittellipse, auf diese Ebene projiziere, bekomme ich einen Vektor und der muss senkrecht stehen. Nicht? Denn das ist ja eine Kurve, nicht wahr? Das ist ja eine Kurve auf der Ellipse und die Flächennormale muss natürlich senkrecht auf dieser Kurve stehen. Nicht? Das ist also D. Nun ist es auch so, diese Flächennormale, die muss auch senkrecht stehen auf H. Das wissen wir auch. Und H seinerseits steht senkrecht auf E. Das ist H, das hat irgendeine Länge, ist mir wurscht. Sie sehen, es muss D senkrecht stehen auf H, das geht gar nicht. Außer E zeigt in eine der Hauptachsen.
Achsenrichtungen.
Das sind nämlich die normalen Parallel, also in der Projektion. Und dann steht dieser Vektor senkrecht auf den Vektor, der eben da nicht war, der Achse. Denn wenn er da noch eine Komponente hat, macht das nichts, denn das ist eine Komponente, die sowieso senkrecht steht auf diesem Vektor, der hier in der Ebene liegt. Nicht? Das ist wurscht. Daraus folgt also, dass E in dem Scheitel der Schnittellipse liegen muss und dann hat E den Wert der entsprechenden Achse. Nicht? Also das ist eine Ellipsoid. Sie haben, schneiden das mit einer Ebene durch das Zentrum, bekommen eine Ellipse. Sie suchen die beiden Scheitel dieser Schnittellipse und die Achsen der beiden Schnittellipsen, das sind zwei mögliche Werte von E. Nicht? S ist ganz beliebt, die Fortpflanzungsrichtung ist beliebt. Nicht? Nun ist es so, E und H stehen senkrecht. H ist wegen dieser Gleichung, ist H Quadrat gleich 1, nicht wahr? Ich habe das ja geschrieben. Irgendwo hier. Also ist H-Betrag auch 1, die stehen aufeinander senkrecht. Daraus folgt, dass S-Betrag E-Betrag ist. Also ist S-Betrag auch 1. Ist S-Betrag auch E. Nun, S ist der Energiestromdichte. Und wenn Sie bilden S dividiert durch W, dann ist das die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Energie. Nicht? Die Energie hat eine gewisse Stromdichte und sie hat eine gewisse Dichte. Die hängen natürlich immer so zusammen. Die Stromdichte der Energie ist die Energiedichte mal die Geschwindigkeit, in der die Energie strömt. Das heißt, das ist also die Geschwindigkeit, ich muss das eigentlich hier auf die linke Seite schreiben, das ist S durch W, das, dieses hier ist die Geschwindigkeit, nehmen wir sie W, das ist die Energiegeschwindigkeit. Nun, das ist nichts anderes als E-Betrag, weil S ist eben E, aus dieser Überlegung, die ich da gemacht habe. Und W-Betrag haben wir 1 gesetzt. Nicht? Das ist ja ein halb elektrische plus magnetische Energie und die beiden sind ein halb, nicht? Das ist also 1, das heißt, das ist einfach das, also ist W-Betrag. Also wir sehen Folgendes. Wir haben diese Ellipse, dieses Ellipsoid. Wir schneiden es mit einer Ebene senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung des Lichts, die durch den Poynterschen Vektor gegeben ist. Die Schnittellipse hat zwei Halbachsen und der Wert dieser beiden Haupthalbachsen, das sind die beiden möglichen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten des Lichts. Nicht? In der sich das fortpflanzen kann. Wenn man nun diese Werte von S abträgt, dann gibt es also zu jeder Richtung von S zwei Werte und dann bekommt man eine zweimantelige Fläche. Nun ist es so, wenn Sie ein beliebiges Ellipsoid haben, das dreiachsig ist, das soll ein dreiachsiges Ellipsoid vorstellen, dann gibt es eine besondere Ebene, oder genau gesagt zwei so symmetrisch gelegene Ebenen durch den Ursprung, wo die Schnittfigur ein Kreis wird. Das kann man sich leicht machen. Man muss nämlich nur das als die mittlere Achse wählen. Wenn dann die Ebene so streckt, dann ist diese Achse der Schnittfigur größer als die und wenn ich die hinübergehe, ist diese Achse die Größe. Und dazwischen muss ja Gleichheit eintreten, weil wenn eine Größe steht, die ändert uns ja alle Zwischenwerte. Und infolgedessen gibt es also diese besondere Richtung, die man prinzipiell ausrechnen kann, aber ich rechne eben nicht, das ist der ganze Witz nicht, meiner Darlegung. Ich habe überhaupt nichts gerechnet, außer dass ich diese Formel nicht geschrieben habe. Man soll nichts rechnen, man soll nur den. Dann ist das ein Kreis. Das bedeutet dann, dass die beiden Werte für E gleich werden. Wenn Sie also die Werte, das S als Funktion des Winkels auftragen, und das sind einfach die beiden, das sind einfach die beiden Halbachsen, die dich in Richtung der normalen dazu auftragen. Dann gibt es vier Richtungen, so und so. Da bekomme ich nur einen Punkt und sonst bekomme ich zwei Punkte. Also die Fläche, die ich halte, ist eine zweimantelige Fläche, die in vier Punkten, die paarweise Diametralpunkte sind, zusammenhängen. Das sieht also irgendwie so aus. Wenn man das so stellt. Und da sieht man nun, dass diese zweimantelige Fläche eine Fläche vierter Ordnung sein muss, denn sie degeneriert nun. Das heißt, diese algebraische Funktion wird reduzibel, nicht also als ein Produkt einer Kugel mal eine Wurzel. Im Allgemeinen zerfällt das nicht mehr. Das ist der Teufelsche Fall. Und das hat er erraten. Sie sehen, wenn der Kalkspaten zweiachsig wäre, hätte er das nie erraten. Nun, hier haben wir S. Auf dieser Seite kann man K studieren. Das kann man auch machen. Dann mache man die identische Rechnung. Nun soll man jetzt das Ellipsoid Summe bi² durch epsilon i gleich 1 betrachten, weil das sind die unabhängigen Variablen. Das ist natürlich dieselbe Größe, aber das ist ein ganz anderes Ellipsoid. Das hat reziproke Achsen, das nennt man das Index-Ellipsoid. Weil diese die Wurzeln aus der Epsilon i sind die Brechungsindizes, das heißt die Hauptachsen sind die Hauptbrechungsindizes. Das ist das Index-Ellipsoid. Und dieses Index-Ellipsoid schneide ich wieder mit einer Ebene senkrecht auf k. Das, die Schnittellipse hat zwei Hauptachsen. Die Länge dieser beiden Hauptachsen, das sind die beiden Werte von d. Richtig? Völlig klar. Weil das ein Rechtskreuz ist, so kann man sofort sehen, dass B Betrag ist gleich K durch Omega. Das heißt, die Größen, die man so erhält, das sind, wenn Sie wollen, die reziproken Phasengeschwindigkeiten, diese beiden Achsen. Oder Sie können auch sagen, wenn man die Frequenz 1 setzt, was man da, dann sieht das direkt die Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Das ist die degantische Betrachtung. Da betrachtet man K und wie sich das bewegt. Hier betrachtet man, wie sich die Energie bewegt. Hier betrachtet man die Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Das sind die beiden. Und natürlich, wenn Sie eine Welle einstrahlen, ist nur Omega fest, nicht wahr, was variiert. Also mit der Richtung der einfallenden Welle, das ist dann K. Und man kann natürlich wiederum dieses K auftragen, das ist wieder eine Fläche vierter Ordnung. Und diese beiden Figuren, diese beiden Seiten, die stehen involutiv zueinander. Das ist völlig symmetrisch, von hier nach hier, von hier nach hier geht das genau gleich. Und zwar geht man durch eine Berührungstransformation von einer Seite zur anderen, denn die Wellenfläche K gleich konstant, das ist ja die Enveloppe von allen diesen Dingen, nicht? Wenn man aber andererseits von einem Punkt ausgeht, alle diese Wellen, die sich so, diese Ebenenwellen aushält, dann hat das auch wieder eine Enveloppe. Da muss man dieses Bild nehmen, eben die Wellen zeigen, die Enveloppe zu bilden, dann bekommt man das. Oder man fängt so an, bildet diese Enveloppe, dann bekommt man das. Und das heißt ja immer diese Enveloppe-Geschichten, das ist die Berührungstransformation. Das sieht man auch sofort. Indem nämlich, wenn Sie E als unabhängige Variable betrachten, dann ist ja D, das ist wie eine Hamilton-Funktion. Nicht? Müssen Sie bilden D, W elektrisch nach D, E, I. Und das ist die alte Geschichte. Dann bekommt man die kanonische Variable. Das ist die zu E kanonische Variable. Und das kann man hier auch machen, dann kommt man wieder nach rechts. Und es ist auch so, der Winkelunterschied zwischen K und S ist natürlich derselbe Winkelunterschied wie der zwischen E und D. Weil diese Kreuze alle senkrecht dabei. Und daher ist das also so, diese ganze Sache ist involutorisch und das ist einfach die Berührungstransformation, die man machen kann. Nämlich einmal hat man eben die Geschwindigkeit,
Das ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Energie. Und das andere Mal hat man als charakteristische Größe den Impuls. Und der Impuls ist die reziproke Phasengeschwindigkeit. Und das ist also die Wissenschaft. Und es ist, wenn man das alles weiß, ist es unzweifelhaft, dass der Teufels das Richtige erraten hat. Noch viel größer ist das Wunder, dass der Frenel die teuchelsche Konstruktion, auf einen mehrachsigen Kristall übertragen wurde. Und das hat er so gemacht, dass er im Wesentlichen diese Beziehung erkannt hat, in der teuchelschen Konstruktion. Das heißt, er hat gesehen, dass man diese beiden, diese Kugel und diese Ellipse, erhalten kann, indem man die Fortpflanzungsrichtung nimmt, ein geeignetes Ellipsoid, und man schneidet das mit der Normalebene, und das sind die beiden Hauptachsen, das sind die beiden Sachen, die man wissen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich das mit einem Ellipsoid mache, dass ich schneide, dann bekomme ich beide Flächen, dann kann ich das natürlich auch mit einem mehr dreiachsigen Ellipsoid machen, dann muss es auch noch stimmen. Und so ist er auf seine Theorie gekommen und hat also in diesem Sinne die Sache erraten. Und dann hat er ein quasi mechanisches Modell gemacht, das aber sehr einfach war, wie diese Gleichung herzustellen. Diese Leistung von Teufels halte ich also für eine ganz bedeutende, reizvolle Leistung. Das Charakteristische ist, die Experimentalphysik dabei ist ganz gering, hat nur diese Mutter gemessen. Das Wesentliche ist eine Theorie. Und die Theorie wird ausgiebig behandelt, nicht wahr? Aufgrund eigentlich eines ganz geringen, aber sehr genauen und mathematisch schon quasi durch die Struktur mathematisierten Datenmaterials. Er hat natürlich dann noch so Modellvorstellungen, dass vielleicht der Richter stellt sich ja immer vor, dass diese Pulse, sind also mechanische Impulse, und dann nehmen die Atome teil, sowohl wie der Äther. Und wenn nun der Kalkspat so angeordnet ist, in dieser rhomboedrischen Form, dann ist es natürlich auch so, dass die Steifigkeit dieser Anordnung gegen Pulse verschieden ist in verschiedenen Richtungen. Und so hat er sich gedacht, dass die Dinge, die Atomstruktur des Kristalles, diese Doppelbrechung auch erklärt werden könnte. Und da wird hier ziemlich viel geredet, das ist aber also nach unserem Begriff spekulativ und auch unzureichend. Und was der Teufels nicht erklären konnte, das war also die Farbe. Und darüber hat man nun auch nur spekuliert. Und da war also der Gedankenzeichen und die Rotationsentwicklung etwas mit der Farbe zu tun. Und da ist noch einen anderen Herrn zur Zeit von Teufels, den der Teufels auch zitiert. Und das ist der Robert Huch. Und der hat auch über eine Farbentheorie geschrieben. Und mit dem Huch hat sich dann auch der Lübster geändert. Nun, der Huch ist ein äußerst interessanter Mann. So ein Tausendsassade-Mann. Aus verhältnismäßig einfachen Verhältnissen stammt, der war etwa auch etwa 50 Jahre älter als Newton und sein Zeitgenosse. Teufels war aber eben kein Ungekommenster. Da war er von der Natur nicht sehr begünstigt. Er war also so ein Übungswerk. Das ist meistens rakitisch, wie man damals gezeigt hat. Die Kinder waren rakitisch, dann sind die Knochen leicht geworden. Dann ist der Brustkorb von oben nach unten zusammengesunken. Es gab diese Wirbelverkrümmung, nicht wahr? Und vorne auch. Sind diese Leute, die haben vorne einen Buck und hinten einen Buck und der Kopf ist zufrieden. Das sieht man heute in der Klinik. Also den letzten solchen öffentlichen Buckenzwerg, den ich kannte, das war der Professor Sir Sabreno. Der war sehr berühmt. Vorzüglich war er die Mensch. Gruppen zu Pistolen gemacht, zwar alles. Und der ist auch immer in den Pölzli ausgetreten von den Studenten und hat auch die Studenten suggeriert, und zwar zu zeigen, dass das also nicht abgefahren ist.
Nur diese Leute haben natürlich gewöhnlich einen gewissen krankhaften Ehrgeiz, weil sie eben ihre physische Minderwertigkeit kompensieren müssen. Sie haben einen Minderwertigkeitskomplex. Und man muss sich darüber klar sein, dass ein Minderwertigkeitskomplex nicht einfach so ein Komplex ist, sondern ein Minderwertigkeitskomplex beruht auf einer tatsächlichen Minderwertigkeit. Ich sage, das ist das Problem. Wenn Sie sich nun einbilden würden, das sei minderwertig, ja, das könnte man ziemlich schnell beheben. Aber das Dumme ist, dass die wirklichen Leute, die einen also echt Minderwertigkeitskomplex sind, das sind eben Leute, die sind minderwertig irgendwo. Und das ist doch sehr unangenehm und das müssen Sie kompensieren. Das ist ein tragisches Schicksal. Und das macht für Komplex. Und so ist es also bei diesen Leuten, die zum Beispiel eben Dunkelzwerge sind. Ist das also nicht gerade sehr anziehend, so einen Menschen, der so diesen figuriert ist, nicht? Und das sind also schwere Leiden, die ein solcher Mann hat, und er muss ja irgendetwas bekommen, was ihn dann wieder trösten kann. Und wenn er also eine gewisse geistige Begabung hat, ist dann meistens der Wille enorm groß, weil ja alles nur auf das eingestellt ist, nicht wahr? So, war denn das aber immer im Feld, das ist ein bisschen Vorstellungen zu machen. Und der Puck hat sich also wissenschaftlich gefällt. Er war dann Assistent bei Boyle, nicht bei der Boyle, das war ein jüngerer Sohn eines anglo-indischen Grafen. Sehr ein reicher Mann, ein frommer Mann, ein so wohltätiger Mann, ein so eigener Mann, ein experimentiert über seinen Nachbarn. Und dann nachher ist er der Sekretär der Royal Society geworden, die man die Royal Society gegründet hat, 1682. Und war dort Experimentator auf der Royal Society, später der Sekretär. Zunächst war er ein Experimentator der Royal Society, so eine Art Professor, der dort angestellt war, ein Experimentator. Und als solcher hat er dann dieses Buch, die Mikrographia, herausgegeben. Das kam als Dorbuch in Faximile kaufen. Das ist wirklich interessant. Das ist das erste Buch, das die Royal Society 1665 herausgegeben hat. Und das heißt, der Buch hat es natürlich herausgegeben und musste das bezahlen und so weiter. Aber das ging also noch, das war noch vor dem Bank von Robert Buchen, da war nicht gleich das Buch. Da hat er also mit dem Mikroskop, hat er also alle möglichen Sachen angeschaut, und zwar so die Ameise, oder der Baron von Hüttenstiel, lesen müssen, was das ist. Das war das erste Mal hier die Laus. Das gab es eben damals alles. Heute haben die wenigsten Leute eine Laus gesehen und die Flöhe hat man auch nur ganz selten gesehen. Früher hatten alle Leute Flöhe und Läuse, das war ganz natürlich. Und da gab es dann die Seuche, diese Tiere. Und da gab es auch die Fliegenkopf, nicht wahr? Der hat sich also ein Mikroskop gebaut, das war damals ganz neu, das ist genau beschrieben, wie er das macht. Und die Idee ist eben, dass eben alles mechanisch vor sich geht und wenn man es genügend vergrößert, dann kann man doch die Mechanik vielleicht sehen. Das ist so die Idee. Nun, weil das ein Mikroskop ist, da kommt dann alles deutlich vor. Es ist in diesem Sinne auch, es ist eine Sammlung von Vorträgen von der Royal Society. Da werden einfach Beobachtungen geschrieben, Kraut und Rüben durcheinander. Es ist in diesem Sinne also noch anders. Und dazwischen wird dann so spekuliert. Nun, das Buch ist englisch geschrieben. Es ist natürlich, es hat ein Imprimatur, es gab eine Buchzensur. Dieses Imprimatur hat der Norbert Brandt selbst gegeben, denn der war der Zensor für wissenschaftliche Sachen, Präsident der Royal Society. Der Norbert Brandt war ein großer bedeutender Amateur-Mathematiker. Der hat ganz schwierige Sachen, kein Mensch weiß, wie er nicht gerade rausgeführt hat. Und dann ist es dem König gewidmet, das war also Karl II., der Merkel, ja, der war nicht ausgesehen. Und da heißt es also, I do hear most commonly the small Gespräche, the small present, absolute majesty's quality. And though it comes accompanied with two disadvantages, the meanness of the author and of the subject, yet in both I am encouraged by the greatness of your mercy and of your knowledge, by the one I call that you can forgive the most presumptuous offender, by the other that you will not esteem the least work of nature or art unworthy your observation. Nun, es ist ein Buch von mikroskopischen Beobachtungen. Und daher the meanness, die Kleinheit des Gegenstandes. Es ist geschrieben von einem Zwerg. Daher das Anspielen auf das Kleine und der König dagegen. Das ist also sehr geistreich. Nun, der Buch hat, also da steht 1000 Sachen drin, das ist also ein kanzliches Buch, hat alles selber gezeichnet, diese Bilder und Bilder. Der hat nun also eine Farbentheorie machen wollen und der hatte auch eine Wellentheorie des Lichts. Aber er hat nun sozusagen nicht den Fermatschen Standpunkt eingenommen, sondern den kartesischen Standpunkt. Und das geht nicht so. Denn er hat sich vorgestellt, dass das eben eine wirkliche Geschwindigkeit sei. Und wenn man also solche eben Wellen hier einstrahlen lässt, dann ist ja nach Cartesius nach der Brechung die Geschwindigkeit größer. Und das bedeutet, dass diese Front, die zuerst herauskommt, dass die dann so läuft. Die Wellenfronten laufen nun schief zur Front. Und nun hat der Hook, nicht wahr, wenn man das Licht lässt brechen, dann weiß man ja, dass auf dieser Seite ist es rot und auf dieser Seite ist es blau. Und dann hat er gemeint, das müsse daher kommen, dass dieser Winkel mit spitz ist und dieser Winkel ist stumpf. Und wenn eben dieses Ende vorangeht, dann hat man eine blaue Empfindung. Wenn dieses Ende vorangeht, hat man eine rote Empfindung. Und alle anderen Farben entstehen durch Mischung aus Blau und Rot, was leider gar nicht wahr ist. Aber darauf hat er einen großen Wert gelegt. Und das ist seine Theorie. Und diese Wellen sind natürlich genau wie bei Huygens auch Pulse. Keine Wellen. Newton ist der Erste, der gemerkt hat, dass es darauf ankommt. Er hat dem Buch gesagt, der Moment oder seine Theorie nicht zu machen. Dann musste sie doch so machen, dann ist die Wellenlänge, das gibt die Farbe. Und das sieht man doch an den farbendünnen Blättchen. Das ist doch eine Idee. Denn die farbendünnen Blättchen hat der Buch auch. Nun kommen wir also als Nächstes zu den Arbeiten von Newton. Ich muss wohl etwas über Newton sagen, weil er war ein großer Mann. Ich weiß auch etwas davon. Und dann, nachdem wir das gemacht haben,